mit dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Hallo und herzlich willkommen allerseits, da sind wir wieder. Ihr hört gerade die inzwischen 66. Episode des Politik-Podcasts mit dem Brennglas und wir, also mein geschätzter Kollege Xiao Zhen und ich, werden auch heute wieder versuchen, Politik näher zu betrachten. Genauer gesagt geht es auch heute wieder um ein politisches Kernthema. Worum genau? Dazu gleich. Zunächst mal danken wir euch für euer Verständnis dafür, dass unsere letzte Folge, die Folge, die eigentlich im März geplant war, kurzfristig entfallen ist. Daher ist es auch jetzt schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Aber sowohl Xiao als auch ich, mein Name ist im Übrigen Raphael Schulz, machen diesen Podcast ja aktuell in Anführungszeichen nur nebenbei und unentgeltlich. Und manchmal ist daher unseren beruflichen bzw. bezahlten Verpflichtungen einfach die höhere Priorität einzuräumen. Nichtsdestotrotz haben wir auch nach inzwischen gut 4 Jahren dieses Formats noch immer Lust und Motivation auf die Aufbereitung politischer Inhalte für euch. Ja, und jetzt möchte ich aber erstmal meinen Co-Host kurz zu Wort kommen lassen. Servus, Christian, wie geht's? Alles okay?
Ja, kleiner Insider, den wir jetzt an dieser Stelle aber gar nicht auflösen wollen. Sonst wäre es ja nämlich kein Insider mehr, ne?
Ja, und sonst würde sich vielleicht jemand auf den Schlips getreten fühlen.
Vielleicht. Daher, ja, auch von mir erstmal Servus in die Runde und herzlich willkommen bei uns. Und danke, mir geht's wieder ganz gut. Ich war vor Ostern etwas erkältet und musste nach der Genesung noch ein paar Virenangriffe aus meinem Umfeld überstehen. Aber jetzt ist alles okay.
Ich nehme an, du meinst nicht Computerviren. Insofern gut zu hören.
Nee, die waren's nicht.
Ja, dann möchten wir waren ja gerade beim Danken für euer Verständnis und machen damit gleich weiter heute. Das ist eine Danksagungssendung oder sowas, keine Ahnung. Naja, jedenfalls möchten wir nochmal danken, ehe wir gleich, wie versprochen, das Thema lüften, das wir heute unter die Lupe nehmen. Unser Dank jetzt geht tatsächlich an einen konkreten und offenbar recht treuen Hörer unseres Podcasts, der uns vor kurzem mit einem sehr kreativen und einfallsreichen Präsent anlässlich 4 Jahre mit dem Brennglas überrascht hat. Merci, lieber Robert, an dieser Stelle. Leider machen wir gegenwärtig ja noch keinen Videopodcast, das wäre auch mal eine Überlegung. Ansonsten würden wir jetzt unser neues Maskottchen einfach mal in die Kamera halten können. Aber vielleicht können wir es ja auf unseren Social-Media-Kanälen mit Veröffentlichung der heutigen Folge als Foto teilen. Robert ist ein ehemaliger Schulkamerad von uns beiden, wobei Xiao die längere Zeit mit ihm verbracht hat.
Ja, ich bin ja auch schon sehr lange mit Robert befreundet. Aber da wir meistens über andere Themen sprechen, wusste ich jetzt auch nicht genau, wie oft er unseren Podcast hört.
Was sind das dann so für Themen? Also, wenn nicht Politik? möchte er nicht teilen an dieser Stelle. Okay, gut. Dann darf sich da jetzt jeder und jede seinen Teil, ihren Teil dazu denken.
Wir sprechen nicht über dich.
Oh ja, und wenn, hoffe ich nur gut, ne?
Ja, kein Kommentar, machen wir weiter.
Okay, ja, besser ist es wahrscheinlich für uns beide. Naja, wie dem auch sei, mehr kriege ich heute nicht raus aus dem Kollegen, verfolgt der Robert offenbar bis heute aufmerksam auch unser politisches Tun, denn quasi anlässlich des 4-jährigen Brennglas-Jubiläums, wie gerade gesagt, haben wir ja quasi eine kleine Trophäe aus dem 3D-Drucker geschenkt bekommen. Inklusive Widmung auf der Unterseite des Sockels. Ist schon wirklich ein schönes Stück geworden. Sogar die Erscheinung unserer allerersten Folge hat er dafür recherchiert und sich auch mit dem Schrifttyp, wie ich finde, sehr gelungen versucht, an der von uns verwendeten Hauptschriftart aus dem Logo zu orientieren.
Ja, auf jeden Fall.
Somit steht auf meinem Schreibtisch auch während der heutigen Aufnahme nun ein kleiner 3D-Sockel mit unserem Titel, also mit dem Brennglas und Unterzeile Politik näher betrachtet und einer nebenstehenden kleinen Lupe. Wie gesagt, inklusive textlicher Gravuren.
Ja, wirklich ein sehr aufmerksames und wertschätzendes Geschenk, das bei mir seinen Platz auf der Zentralablage meiner Wohnwand gefunden hat.
Zentralablage, das klingt jetzt nicht sehr wertschätzend, aber gut.
Naja, es ist zentral, ne? Ganz mittig in der Wohnwand.
Okay, Klingt schon besser.
Ja, und hat dort sogar einen mittigen Platz. Also ist schon ein Ehrenplatz.
Ja, also auch meinerseits nochmal danke, Robert. Sehr kreativ, sehr gelungen. Und ja, wie ihr dieses kleine Präsent findet, das könnt ihr demnächst einem Bild auf unseren Kanälen entnehmen. Jedenfalls werden wir auch euch die Möglichkeit geben, unsere kleine Trophäe in Augenschein zu nehmen. Wir haben uns sehr gefreut. Spannend genug hat das ja im Vorfeld gemacht.
Allerdings.
Möge uns was präsentieren und ob wir denn mal beide zeitgleich Zeit hätten. Also er hat den Spannungsbogen schon sehr, sehr erfolgreich hochgehalten. Aber damit die Spannung bei euch jetzt nicht völlig abfällt und ihr vielleicht sogar abschaltet, nun endlich dazu, was wir heute konkretes thematisch vorhaben. Wir wollen uns ansehen, was denn die sogenannte Finanzkommission Gesundheit für konkrete Vorschläge hinsichtlich einer von der Bundesregierung ja schon häufiger angesprochenen Reform des Gesundheitssystems erarbeitet hat. Die entsprechende Kommission wurde im September 2025 von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen eingesetzt, um Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erarbeiten. Arbeitsauftrag der Kommission war demnach, Reformempfehlungen zu Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu erarbeiten, mit denen die Beitragssätze stabilisiert werden können und zugleich ein hohes Qualitäts- und Leistungsniveau gesichert bleibt. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf die Begrenzung der Ausgabendynamik gelegt werden. Nun hat die FKG, so die Kurzform der Kommission, in einem ersten Bericht insgesamt 66 konkrete Vorschläge erarbeitet. Dieser Bericht wurde am 30. März 2026 der Bundesgesundheitsministerin übergeben. Nun will die Regierung auf dieser Grundlage prüfen, welche der dort gemachten Vorschläge bzw. angeratenen Maßnahmen wie umgesetzt werden könnten. Mittlerweile ist dazu einiges nach außen gedrungen. Vor allem ist vorgestern, also am 16. April 2026, somit ihr nun auch wisst, wann wir diese Folge aufnehmen, ein erster Referentenentwurf veröffentlicht worden, der eben mögliche Maßnahmen aus dem Bericht konkretisiert. Daher wollen wir zunächst gleich noch einmal den Hintergrund der Kommission etwas beleuchten und etwa den Fragen nachgehen, weshalb sie notwendig wurde und wer da so drin sitzt. Anschließend werden wir uns einige Kernpunkte aus dem aktuellen Referentenentwurf von vorgestern rauspicken und sie etwas einordnen. Darauf aufbauend wollen wir dann auch der Frage nachgehen, was diese Punkte am Ende möglicherweise für jeden und jede von uns bedeuten könnten, beziehungsweise welche Konsequenzen sie konkret haben können. Und bevor wir aus all dem am Ende ein übliches Fazit aus unserer Sicht ziehen, werden wir unsere Rubrik des Näher erklärt heute der Frage widmen, wie die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, denn überhaupt so funktioniert und wie sie sich finanziert. So, und damit dürfte der heutige Fahrplan klar sein und wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß mit der heutigen Folge und gute Gesundheit. Los geht's!
Ja, beginnen wir mit den Hintergründen zur FKG. Wenn man verstehen will, warum die Bundesregierung das Thema der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Kosten jetzt mit so viel Tempo angeht, muss man erstmal einen Schritt zurückgehen. Die Finanzkommission Gesundheit ist kein spontaner Ideenpool, sondern ein ziemlich klar beauftragtes Krisengremium. Das Bundesgesundheitsministerium hat sie, wie gesagt, im September 2025 eingesetzt. Mit dem Auftrag, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung so zu stabilisieren, dass die Beitragssätze ab 2027 möglichst nicht weiter explodieren. Und zwar ausdrücklich bei weiter hohem Leistungsniveau. Der Plan war von Anfang an zweistufig. Ein erster Bericht bis Ende März 2026, der nun vorgelegt wurde, mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen und ein zweiter Bericht bis Ende Dezember 2026 für die größeren Strukturreformen. Wir befinden uns jetzt also in Stufe 1. Der Grund für diese von Anfang an vorgesehene Zeitplanaufteilung ist ziemlich nüchtern und ziemlich politisch zugleich. Die Lücke ist groß. Die Kommission rechnet für 2027 mit einem Defizit der GKV von rund 15,3 Milliarden Euro. So viel Geld fehlt den Kassen also roundabout aktuell. Ohne Gegenmaßnahmen würde diese Deckungslücke laut dem Bericht der Kommission bis 2030 auf rund 40,4 Milliarden Euro anwachsen.
Ja, und für Versicherte und Arbeitgeber hieße das laut Kommission im Schnitt spürbare Mehrbelastungen im Jahr 2027 etwa 260 Euro, bis 2030 durchschnittlich rund 680 Euro mehr pro Jahr. Bei höheren beitragspflichtigen Einkommen wäre die Belastung sogar noch deutlich größer. Im Referentenentwurf des Ministeriums wird das Problem übrigens ähnlich beschrieben. Die Ausgaben wachsen derzeit deutlich schneller als die Einnahmen und ohne strukturell wirksame Maßnahmen drohten Zusatzbeitragssätze von rund 4,7% bzw. ein Gesamtbeitragssatz von bis zu 19,3%. Interessant ist dabei, die Kommission hat nicht einfach nur eine einzige Sparlinie vorgegeben, sie hat insgesamt 66 Empfehlungen vorgelegt, deren finanzielles Gesamtvolumen für 2027 mit 42,3 Milliarden Euro sogar deutlich über der eigentlichen Lücke liegt. Das wiederum ist politisch gewollt, weil der Gesetzgeber dadurch auswählen kann, welche Maßnahmen er für vertret bzw. umsetzbar hält und welche nicht. Die Kommission selbst sagt also gewissermaßen, hier ist ein bewusst überfüllter Werkzeugkasten. Entscheiden, was am Ende drin bleiben soll, muss die Politik. Und genau da beginnt der eigentliche Konflikt gewissermaßen. Denn die finanzielle Diagnose ist relativ breit und relativ klar. Der Streit dürfte sich an den einzelnen Therapiemaßnahmen gegen diese Diagnose entzünden.
Auch die Zusammensetzung des Gremiums ist wichtig. Da saßen keine Lobbyrunden zusammen, sondern 10 Fachleute aus Gesundheitsökonomie, Medizin, Prävention, Ethik und Sozialrecht. Also im Wesentlichen vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Vorsitzender war Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie in Bielefeld. Dazu kamen mit Jonas Schreyöck, Leonie Sundmacher, Verena Vogt und Amelie Wuppermann weitere Ökonominnen und Ökonomen. Außerdem die Medizinethikerin Eva Winkler, der Allgemeinmediziner Ferdinand Gerlach, der Präventionsforscher Michael Laxi sowie die beiden Sozialrechtler Dagmar Felix und Gregor Thüsing. Dass hier also keine Politiker oder Politiker im engeren Sinne im Gremium vertreten waren, heißt nicht automatisch, dass ihre Vorschläge unpolitisch wären. Aber es heißt schon, die Kommission ist zunächst als fachlich-wissenschaftliche Vorarbeit angelegt worden, nicht als parteipolitische Verhandlungsrunde.
Ja, und noch ein Punkt ist für die Einordnung des Hintergrunds nicht ganz unwichtig. Nicht jede Einsparung ist automatisch reine Kürzung. Die Kommission unterscheidet selbst zwischen Maßnahmen, die die Versorgung eher nicht beeinträchtigen, solchen mit unsicherer Wirkung und einigen wenigen, die sogar positiven Effekte auf die Versorgungsqualität haben können, etwa dort, wo Über- und Fehlversorgung begrenzt wird. Das ist deshalb wichtig, weil die Debatte eben schnell so klingt, als gehe es nur um weniger Geld. Tatsächlich geht es an vielen Stellen auch um die Frage, welche Leistungen medizinisch sinnvoll sind, welche Anreize heute schiefstehen und wo Solidarität endet oder eben neu austariert werden soll. Aber das hier nur am Rande noch ergänzend, wir denken, es wurde bis hierhin klar, warum es zur Einsetzung der Kommission kam, beziehungsweise weshalb sie als notwendig erachtet wurde und wer da so drin saß. Wie gesagt, entstand aus den 66 Empfehlungen der FKG nun ein erster Referentenentwurf, der mögliche konkrete Umsetzungen skizziert. Hieraus wollen wir uns im Folgenden also noch ein paar Beispiele ansehen.
Genau, also wenn man sich diesen Entwurf mal anschaut, bekommt man durchaus folgenden Eindruck. Das hier ist keine punktuelle Korrektur, sondern ein ziemlich einschneidender Eingriff in ein System, das finanziell unter Druck steht. Ein Eingriff unter Zeitdruck, weil die gesetzliche Krankenversicherung finanziell immer stärker unter Druck gerät. Der Entwurf peilt schon 2027 eine Entlastung von rund 20 Milliarden Euro an. Dabei geht es jedoch nicht nur um bloße Haushaltszahlen, sondern nicht zuletzt um ziemlich heikle Verteilungsfragen. Die eigentlich spannende Frage ist nicht unbedingt, ob gespart werden soll. Das ist in Anbetracht der Finanzlage weitestgehend unstrittig. Die viel spannendere Frage ist, wer soll das bezahlen bzw. wer soll zurückstecken? Die Antwort des Ministeriums lautet alle. Leistungserbringer, Pharmaunternehmen, Krankenkassen, Arbeitgeber, Versicherte und Patientinnen und Patienten sollen ihren Beitrag leisten. Gleichzeitig liest sich der Entwurf aber auch nicht so wirklich wie ein strukturelles Reformvorhaben, sondern eher wie ein verschriftlichter Verteilungskampf.
Ja, aber das BMG verkauft all dies als gemeinsame Kraftanstrengung, auch ein Wording, was wir von unserem Bundeskanzler schon häufiger gehört haben, und verteidigt den Kurs entsprechend offensiv. Nur ein finanziell stabiles System sei auf Dauer zukunftsfähig, und ohne Reformen würden die Belastungen für Versicherte und Arbeitgeber noch deutlich stärker steigen. Genau darin liegt auch das politische Konfliktpotenzial. Denn viele Beteiligte haben den Eindruck, dass die Lasten vielleicht breit verteilt werden, aber eben nicht besonders sorgfältig oder gerecht austariert sind. Besonders brisant wird es dort, wo der Entwurf an ein Kernstück der GKV geht, nämlich die beitragsfreie Familienversicherung für Ehe- und Lebenspartner. Künftig soll diese nur noch in bestimmten Fällen voll erhalten bleiben, etwa bei kleinen Kindern, bei Kindern mit Behinderung, bei Pflegeverantwortung oder nach Erreichung der Regelaltersgrenze. In anderen Fällen soll ein Zuschlag von 3,5 Prozentpunkten fällig werden. Aber politisch ist das trotzdem ein Sprengsatz. Denn hier wird nicht nur etwa an einer Randregel geschraubt, sondern im Grunde an einem Herzstück der solidarischen Krankenversicherung.
Und gerade an diesem Punkt ist inzwischen auch die Kritik der Sozialverbände sehr deutlich. Beispielsweise die Diakonie lehnt die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern ausdrücklich ab und warnt, dass dadurch Menschen im Extremfall ihren Krankenversicherungsschutz verlieren könnten. Und auch der VDK setzt an dieser Stelle an, wenn auch etwas anders. Er fordert, familienpolitische Leistungen und die Gesundheitskosten für Bürgergeldbeziehende stärker aus Steuermitteln zu finanzieren, statt den Druck weiter auf die Beitragszahler in der GKV zu verlagern. Und genau deshalb ist der Gegenwind an dieser Stelle besonders stark. Nicht nur von Sozialverbänden, auch aus SPD und CSU kommt Kritik. Schon daran sieht man, der Streit dreht sich nicht nur um Geld. Er dreht sich auch um zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Auf der einen Seite steht die Idee, Eigenverantwortung und Erwerbstätigkeit stärker zu fördern. Auf der anderen Seite steht die Idee, bewährte Solidararrangements nicht gerade in einer sozialen Schieflage zu demontieren. Dazu kommt, diese Reform bleibt nicht abstrakt, sie landet im Alltag. Besonders sensibel ist das beim Krankengeld. Der Entwurf sieht nämlich vor, die Leistung künftig auf 65% des regelmäßigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelts abzusenken. Zugleich soll gelten, dass das aus dem Arbeitsentgelt berechnete Krankengeld höchstens 85% des Nettoarbeitsentgelts betragen darf. Im Entwurf selbst wird das ausdrücklich als Absenkung um 5 Prozentpunkte beschrieben. Begründet wird das mit dem Finanzdruck und mit dem Hinweis auf ein im internationalen Vergleich hohes Absicherungsniveau. Warum ist das politisch so heikel? Weil hier eben nicht irgendwo im Hintergrund an Budgets oder Verwaltungskosten geschraubt wird, sondern bei Menschen, die länger krank und gerade nicht voll arbeitsfähig sind. Genau das macht diesen Punkt so empfindlich. Wer ohnehin gesundheitlich angeschlagen ist, soll künftig finanziell etwas schlechter abgesichert sein. Die AOK kritisiert den Entwurf deshalb als wirksam, aber sozial unausgewogen und zählt die Kürzungen beim Kranken- und Kinderkrankengeld ausdrücklich zu den problematischen Punkten.
Ja, und ein weiterer Punkt, der schnell sehr konkret wird, sind die höheren Zuzahlungen. Der Entwurf hebt die seit 2004 im Wesentlichen unveränderten Zuzahlungsgrenzen und Zuzahlungsbeträge deutlich an. Künftig sollen bei vielen Leistungen 10% des Abgabepreises fällig werden, mindestens jedoch 7,50 Euro und höchstens 15 Euro. Bisher liegt der Mindestbetrag für Zuzahlungen im Übrigen bei 5 Euro. Auch stationäre Maßnahmen, Heilmittel und häusliche Krankenpflege werden teurer. Das Ministerium begründet das mit mehr Eigenverantwortung und Kostenbewusstsein. Kritiker sehen darin vor allem eine spürbare Mehrbelastung für Menschen, die ohnehin regelmäßig Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Dazu kommen Leistungseingriffe, die zwar finanziell nicht immer die größten Posten sind, politisch aber besonders sichtbar wirken. Beim Zahnersatz sollen beispielsweise die Festzuschüsse um 10 Prozentpunkte sinken, also wieder auf das Niveau vor 2020. Der Entwurf begründet das damit, dass die höheren Zuschüsse zu erheblichen Mehrausgaben geführt hätten, ohne dass sich eine nachweisbare Mehrinanspruchnahme medizinisch notwendigen Zahnersatzes gezeigt habe. Für Härtefälle soll die volle Übernahme der Regelversorgung aber weiterhin bestehen bleiben. Trotzdem ist auch das ein Punkt, bei dem viele Versicherte sehr direkt verstehen, was Reform hier bedeutet, nämlich letztlich einfach nur mehr Eigenanteil. Symbolisch besonders aufgeladen ist außerdem das geplante Aus für homöopathische Satzleistungen. Der Entwurf schließt solche Leistungen ausdrücklich als zusätzliche Satzleistungen der Krankenkassen aus. Das ist finanziell kein zentraler Hebel des Gesetzes, politisch aber ein dankbares Debattenthema, weil sich daran zwei Grundhaltungen spiegeln. Für die einen ist das eine überfällige Konzentration auf Evidenz und Wirtschaftlichkeit, für die anderen ist es ein unnötiger Eingriff in Wahlfreiheit und bestehende Kassenangebote. Gerade weil es hier um einen kulturell aufgeladenen Streit über Medizinverständnis geht, dürfte dieser Punkt öffentlich deutlich größer diskutiert werden, als es sein reines Einsparvolumen vermuten lässt.
Ein großes Konfliktfeld ist auch die Logik, mit der insgesamt gespart werden soll. Das Herzstück des Entwurfs ist die sogenannte einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Das ist auch gut. Auch ja, übersetzt heißt das, Vergütungs- und Preissteigerungen im Gesundheitswesen sollen wieder viel enger an die Einnahmenentwicklung der GKV gekoppelt werden. Das betrifft Ärzte, Krankenhäuser, Heilmittelerbringer, Reha-Einrichtungen, Rettungsdienste, Hilfsmittel und sogar die Verwaltungsausgaben der Kassen. Für das Ministerium ist das der zentrale Hebel, um die Ausgabendynamik zu bremsen. Für viele Betroffene ist es eine sehr breit angesetzte Sparbremse. Besonders heikel ist in diesem Zusammenhang die hausarztzentrierte Versorgung. Der Entwurf sieht vor, dass bei steigenden Teilnehmerzahlen zusätzliche Leistungen mit einem Abschlag vergütet werden sollen, um die allgemeine Kostendegression bei höheren Fallzahlen zu berücksichtigen. Rein technisch klingt das nach Abrechnungslogik. Politisch ist es aber hochbrisant, weil genau dieser Bereich von vielen eigentlich als Teil einer künftigen Stärkung der Primärversorgung verstanden wird. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband nennt die geplanten Regelungen deshalb versorgungspolitischen Irrsinn und argumentiert, es sei widersprüchlich, einerseits ein Primärversorgungssystem aufzubauen und andererseits ausgerechnet die HZV auszubremsen. Auch der Arzneimittelbereich ist ein großes Konfliktfeld. Der Entwurf führt einen zusätzlichen dynamischen Herstellerabschlag ein, entwickelt Preismengenregeln weiter, verlängert das Preismoratorium bis Ende 2030, erhöht Abschläge auch bei Impfstoffen und will neue Rabattverträge für patentgeschützte Wirkstoffe mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung ermöglichen. Aus Ministeriumssicht ist das ein Versuch, die Arzneimittelausgaben stärker zu kontrollieren, ohne den Zugang zu Innovationen vollständig abzuwürgen. Die Pharmaindustrie sieht das naturgemäß ganz anders. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller warnt, das Vorhaben setze falsche Anreize, schade dem Standort Deutschland und erhöhe gerade auch bei innovativen Impfstoffen den Preisdruck.
Deshalb kommt der Widerstand auch insgesamt nicht nur von einer Seite. Hausärzte laufen Sturm gegen die HZV-Bremse, Pharmaunternehmen warnen vor einem innovationsfeindlichen Signal. Kassen sehen zwar die Notwendigkeit, endlich gegenzusteuern, kritisieren aber zugleich, dass der Bund versicherungsfremde Leistungen weiterhin nicht ausreichend aus Steuermitteln finanziert. Und für Versicherte summieren sich Familienversicherung, Krankengeld, Zuzahlungen und Zahnersatz schnell zu dem Eindruck, hier wird nicht nur an Stellschrauben gedreht, hier wird Absicherung ganz konkret kleiner. Und genau das ist wahrscheinlich der Kern dieser ganzen Debatte. Denn der Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium will die Finanzfrage beantworten. Er will verhindern, dass die Beiträge weiter nach oben schießen. Aber je konsequenter er das versucht, desto schärfer stellt sich die Gerechtigkeitsfrage. Wer wird hier eigentlich geschützt? Und wer wird belastet? Versicherte spüren mehr Eigenanteile, Praxen und Kliniken sehen engere Spielräume. Pharmaunternehmen sollen zusätzliche Abschläge tragen. Der Bund verschafft sich hierbei vor allem selbst Luft, indem er Rückzahlungen von Darlehen verschiebt. Das hilft kurzfristig, löst aber die strukturelle Finanzierungsfrage nicht. Besonders an dem vorhin aufgeführten Homöopathie-Aspekt ist Folgendes noch ganz interessant. Politisch sagt er viel darüber aus, wie dieses Reformpaket grundsätzlich tickt. Denn hier zeigt sich im Kleinen, was an vielen anderen Stellen im Großen passiert. Die gesetzliche Krankenversicherung soll sich aus Sicht des Ministeriums stärker auf Leistungen konzentrieren, die medizinisch belastbar, begründbar und für die Solidargemeinschaft finanzierbar sind. Und auch deshalb leiten wir nun über zu der Frage, was das soeben Behandelte denn nun konkret für Versicherte bedeuten könnte.
Wenn man all das von uns beispielhaft genannte zusammenzieht, dann könnte die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung lauten, die Reform würde nicht einfach nur an einer Stelle sparen, sondern an vielen verschiedenen Stellen zugleich den Charakter der gesetzlichen Krankenversicherung verschieben. Sie bliebe ein Solidarsystem, klar, aber sie würde an mehreren Punkten enger definieren, was kollektiv getragen werden soll und was eher in Richtung Eigenverantwortung, Eigenbeteiligung oder private Zusatzentscheidung wandert. Genau deshalb ist Homöopathie zwar kein milliardenschwerer Reformbaustein, aber politisch ein ziemlich lautes Detail. Der Referentenentwurf will homöopathische Arzneimittel sowie entsprechende Leistungen ausdrücklich als Satzungsleistungen ausschließen und argumentiert, dafür fehle eine hinreichende wissenschaftliche Evidenz. Wenn Versicherte so etwas dennoch nutzen wollten, solle das nicht das Versichertenkollektiv bezahlen. Für einzelne Versicherte heißt das zunächst einmal sehr unterschiedlich viel. Wer solche Angebote nie genutzt hat, wird davon im Alltag womöglich gar nichts merken. Wer aber bewusst eine Kasse auch deshalb gewählt hat, weil sie homöopathische Leistungen erstattet, für den ist das durchaus ein realer Verlust an Wahloptionen. Und genau da liegt die politische Pointe. Nicht jeder Einschnitt ist finanziell riesig, aber manche verändern sichtbar das Selbstverständnis der Kassen. Sie wären dann eben weniger Anbieter von Zusatzprofilen und stärker wieder Träger eines enger gefassten Kernleistungskatalogs. Der Entwurf lässt den Kassen zwar die Möglichkeit, in ihrer Satzung die Vermittlung privater Zusatzversicherung für solche Leistungen vorzusehen, aber auch das ist ja schon eine klare Botschaft. Was medizinisch nicht hinreichend belegt ist, soll eher in den privaten Bereich wandern.
Ja, und dieser Aspekt passt aber auch zu den übrigen Punkten des Entwurfs, die wir erwähnt haben. Bei den Zuzahlungen bedeutet es, wer Leistungen braucht, zahlt öfter etwas mehr selbst. Beim Krankengeld bedeutet es, wer länger krank ist, muss mit geringerer Absicherung rechnen. Beim Zahnersatz wäre die Botschaft nicht einfach nur weniger Leistung für alle. Für die meisten Versicherten würde die Erstattung der Regelversorgung sinken, weil die Festzuschüsse von heute 60 auf künftig 50% zurückgingen und auch die Bonusstufen abgesenkt würden. Für Härtefälle soll die vollständige Kostenübernahme der Regelversorgung aber ausdrücklich weiterhin erhalten bleiben. Im Kontext der Zahnversorgung meint Härtefall hier in der Regel einen finanziellen Härtefall, nicht einen besonders schweren zahnmedizinischen Befund. Wer wenig Einkommen hat, kann für die Regelversorgung den doppelten Festzuschuss bekommen, also faktisch eine volle Kostenübernahme der Basisversorgung. Anspruch haben außerdem unter anderem Bezieher von Bürgergeld, BAföG, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter sowie bestimmte Heimbewohner. Die volle Übernahme gilt aber nur für die zahnmedizinische Regelversorgung. Ein mögliches Praxisbeispiel, um das ein bisschen griffiger zu machen, wäre hier also, ein Bürgergeldempfänger braucht eine Krone oder eine Brücke. Dann wird grundsätzlich angenommen, dass eine unzumutbare finanzielle Belastung vorliegt. Er muss also nicht erst unter eine Einkommensgrenze gerechnet werden. Auch hier gilt aber, kostenfrei ist die Regelversorgung, nicht jede Wunschlösung. Wer mehr als die Standardtherapie, also eine Krone aus einem anderen Material oder ähnliches möchte, zahlt den Aufpreis selbst.
Und bei der Familienversicherung würden die Pläne Folgendes bedeuten. Bestimmte Lebensmodelle würden stärker beitragspflichtig. Ganz praktisch hieße das zum Beispiel, verdient ein Partner das Geld und der andere bleibt ohne Erwerbstätigkeit zu Hause, dann wäre das künftig nicht mehr automatisch ein beitragsfreies Familienmodell. Außer in den ausdrücklich genannten Ausnahmefällen, etwa bei kleinen Kindern bis 7, bei Kindern mit Behinderung, bei Pflegeverantwortung oder im Rentenalter, soll für den mitversicherten Ehe- oder Lebenspartner ein Zuschlag fällig werden. Der Referentenentwurf argumentiert also ausdrücklich, dass bei freiwilligem Verzicht auf Erwerbstätigkeit eine stärkere Kostenbeteiligung des erwerbstätigen Partners angemessen sei. Zugleich weist er darauf hin, dass bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von 11 Wochenstunden wegen der Minijobregelung dann ein eigener, zunächst vergleichsweise niedrigerer GKV-Beitrag anfallen kann.
Unterm Strich heißt all das, bei den Reformansätzen geht es nicht nur um Geld, sondern auch um die Frage, welches Verständnis von Medizin und Solidarität die GKV künftig prägen soll. Die Grundlinie des Entwurfs ist dabei klar formuliert. Beiträge der Versicherten sollen in eine wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und an den Grundsätzen evidenzbasierter Medizin angesetzter Versorgung fließen. Gleichwohl sollte man an dieser Stelle abschließend dazu sagen, dass die Pläne vor allem bei Teilen der GKV auf Zustimmung stoßen, erwartungsgemäß würde ich sagen, während Gewerkschaften und Sozialverbände bereits zum Sturmlauf ansetzen. Der Ton der Kritik ist dabei bemerkenswert scharf. Der Sozialverband Deutschland spricht von einer Quasi-Abschaffung der Familienversicherung und einem völlig falschen Zeichen. Verdi hält die Mehrbelastungen für sozial ungerecht. Auch wir selbst sehen die bisherigen Pläne durchaus zwiegespalten, wobei man dazu sagen muss, gegenwärtig liegt ja auch erst ein Referentenentwurf aus dem Ministerium vor. Bis daraus tatsächlich ein Gesetz wird, stehen noch weitere Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung, die Befassung von Bundesrat und Bundestag und damit wohl auch noch einige Konkretisierungen bevor. Mit anderen Worten, das hier ist ein sehr deutlicher politischer Aufschlag, aber eben noch nicht das letzte Wort. Aber apropos letztes Wort, wie ist denn eure Meinung und Haltung zu den Vorschlägen? Für diejenigen von euch, die weitere Pläne im Detail nachlesen wollen, werden wir sowohl den FKG-Bericht als auch den Referentenentwurf natürlich in den Shownotes verlinken und würden uns freuen, wenn ihr eure Ansichten mit uns teilt. Näher erklärt.
Ja, wir wollen in unserem heutigen Näher erklärt noch einen kurzen systemischen Blick mit unserem Brennglas machen. Denn für ein besseres Gesamtverständnis aktueller Streitpunkte an dem Reformvorhaben kann es helfen zu verstehen, was eine gesetzliche Krankenkasse eigentlich ist, beziehungsweise wie sie funktioniert. Dem wollen wir uns nun kurz widmen. Sie ist eben gerade kein Anbieter, der seinen Kundinnen und Kunden einfach möglichst viele attraktive Extras verkauft. Im Kern ist sie Teil eines solidarisch finanzierten Sozialversicherungssystems. Die Beiträge werden nicht danach bemessen, wie krank jemand ist oder welche Leistungen er voraussichtlich brauchen wird, sondern vor allem nach Einkommen. Und aus diesem gemeinsamen Topf werden Leistungen finanziert, die der Gesetzgeber und die Selbstverwaltung der Kassen, Stichwort Leistungskatalog, als notwendig, wirtschaftlich und im Regelfall medizinisch begründbar ansehen. Und wer entscheidet darüber? Nicht allein die Politik. Im deutschen Gesundheitswesen spielt die sogenannte Selbstverwaltung eine große Rolle. Selbstverwaltung meint in diesem Kontext konkret, Krankenkassen, Ärzte, Krankenhäuser und weitere Akteure verhandeln viele Regeln mit. Eine zentrale Institution ist dabei der gemeinsame Bundesausschuss, kurz GBA. Er legt unter anderem fest, welche Leistungen von den Kassen übernommen werden und welche Qualitätsstandards gelten.
Ja, und wer ist letztlich in der GKV organisiert? Die GKV ist nicht einfach eine Krankenkasse, sondern ein ganzes System von vielen Kassen und sie ist organisatorisch gegliedert. Es gibt in Deutschland mehrere Kassenarten. Bekannt dürften die sogenannten AOKen sein oder auch Betriebskrankenkassen und Ersatzkassen. Mit eine der bekanntesten Ersatzkassen dürfte beispielsweise die Technikerkrankenkasse sein. Sie ist mit 12,4 Millionen Versicherten derzeit die größte gesetzliche Krankenversicherung. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell rund 90 verschiedene Krankenkassen. Die GKV ist dabei keine Vollkaskowelt für alles, was individuell gewünscht oder kulturell geschätzt wird. Sie ist ein System mit Kriterien, Grenzen und Aushandlungen. Derzeit sind rund 74,2 Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert, davon etwa 58,6 Millionen beitragszahlende Mitglieder und 15,6 Millionen beitragsfrei mitversicherte Angehörige. Das impliziert auch, dass die künftige Engerfassung der beitragsfrei Mitversicherten, wie sie der Reformentwurf, den wir behandelt haben, vorsieht, am Ende doch einige Menschen betreffen würde. Die GKV funktioniert also nicht wie ein persönliches Sparkonto, in das jeder und jede für sich selbst einzahlt und später genau das wieder herausbekommt, was eingezahlt wurde. Stattdessen zahlen viele Menschen gemeinsam in ein großes System ein, aus dem dann die Versorgung aller finanziert wird, unabhängig davon, ob jemand gerade gesund oder schwerkrank ist.
Und wer ist nun überhaupt gesetzlich versichert? Grundsätzlich gilt, pflichtversichert sind vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Bruttoeinkommen unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Diese Grenze liegt im Jahr 2026 bei 77.400 Euro im Jahr, also bei 6.450 Euro monatlich. Wer darunter liegt und zugleich oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze verdient, ist in der Regel in der GKV pflichtversichert. Wer als Arbeitnehmer dauerhaft über dieser Einkommensgrenze liegt, ist nicht mehr pflichtversichert und kann dann entweder freiwillig in der GKV bleiben oder in die private Krankenversicherung wechseln. Außerdem gibt es noch die freiwillige Versicherung und die Familienversicherung. Freiwillig gesetzlich versichert sind zum Beispiel Selbstständige oder eben Beschäftigte oberhalb der Versicherungspflichtgrenze, wenn sie in der GKV bleiben wollen, wie gerade beschrieben. Familienversicherung heißt wiederum, Kinder, Ehepartner und eingetragene Lebenspartner können unter bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei mitversichert sein. Genau deshalb ist der Streit um die Familienversicherung in der aktuellen Reformdebatte eben auch so grundlegend. Da geht es eben nicht nur um eine technische Regel, sondern um einen Kernbestandteil des solidarischen GKV-Modells. Finanziert wird das System im Wesentlichen über einkommensbezogene Beiträge. Der allgemeine Beitragssatz liegt 2026 bei 14,6%. Dazu kommt ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 2,9%. Arbeitgeber und Beschäftigte tragen diese Beiträge grundsätzlich je zur Hälfte. Das Geld landet aber nicht einfach direkt und dauerhaft bei der einzelnen Kasse. Es fließt zunächst in den Gesundheitsfonds und wird von dort über den Risikostrukturausgleich an die Kassen verteilt. Vereinfacht gesagt, Kassen mit vielen älteren, kränkeren oder chronisch kranken Versicherten sollen nicht benachteiligt werden, nur weil ihre Mitglieder im Durchschnitt teurer sind. Auch das ist ein Ausdruck des Solidarprinzips. Nicht nur zwischen einzelnen Menschen, sondern sogar zwischen den Krankenkassen selbst.
Ja, kommen wir nun noch zum heutigen Fazit. Unterm Strich bleibt für uns vor allem folgender Eindruck. Die Reform aus dem Hause Waken ist bislang weniger der große Wurf für ein besseres Gesundheitssystem, als eher der Versuch, eine drohende Finanzkrise der GKV noch rechtzeitig einzufangen. Dass Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig. Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung ist ernst und immer weiter steigende Beiträge wären ja schließlich auch keine faire Lösung. Aber der bisherige Entwurf wirft trotzdem erhebliche Fragen auf, wie wir finden. Denn er verteilt die Lasten zwar breit, aber eben nicht automatisch gerecht. Versicherte sollen höhere Zuzahlungen schultern, beim Krankengeld wird gekürzt, beim Zahnersatz steigt der Eigenanteil und bei der Familienversicherung wird an einem Kern des Solidarprinzips gerüttelt. Gleichzeitig werden auch Ärzte, Kliniken und Kassen stärker unter Druck gesetzt. Das wirkt in der Summe eher wie ein Sparpaket als wie eine wirklich durchdachte Strukturreform.
Und genau das ist aus unserer Sicht der Knackpunkt. Die Finanzfrage wird adressiert, die Gerechtigkeitsfrage aber nur sehr unvollständig. Denn am Ende geht es nicht nur darum, ob die Zahlen in ein paar Jahren irgendwie wieder passen. Es geht auch darum, wer die Hauptlast trägt und ob die Menschen noch das Gefühl haben, im Krankheitsfall auf ein verlässliches, solidarisches System bauen zu können.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Unser Eindruck ist deshalb, wie vorhin schon erwähnt, eben zwiegespalten. Ja, die GKV braucht Reformen, aber ob dieser Entwurf wirklich die richtige Balance findet zwischen finanzieller Stabilisierung, sozialer Fairness und guter Versorgung, naja, das wagen zumindest wir mal zu bezweifeln. Und mit diesen Zweifeln verabschieden wir uns aus dieser Folge und wünschen euch weiterhin politische Neugier und gute Gesundheit. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch in 4 Wochen wieder hören und ihr wieder einschaltet. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne, solltet ihr heute neu dazugestoßen sein, auch mal in unsere übrigen mittlerweile 65 Folgen reinhören und uns zu diesen oder auch zur heutigen Episode gerne auch euer konstruktives Feedback dalassen. In diesem Sinne, passt auf euch auf und macht es gut. Bis Mitte Mai an dieser Stelle. Ciao, ciao.
Bleibt gesund. Servus.